Wo kann man eigentlich in Zukunft noch googeln? Darüber reden Jolle und ich heute. Viel Spaß dabei. Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diese Episode. Ah, ich hau das immer raus, das hört sich an wie vom Band, nicht wahr, Jolle?
Nicht dieses Mal.
Nein, ich hatte das schon ein paar Mal, da habe ich so gedacht, so im Nachgang, ey, meine Herren, das hört sich an, als hätte ich gar keinen Bock. Gar keinen Bock soll es gar nicht sein, sondern ich möchte gerne mal eine, wie du sie mal gerne nennst, Laberfolge mit dir aufnehmen. Und das meine ich nicht wertend, sondern heute wollen wir mal darüber reden, wie sich vielleicht, das ist richtig Glaskugelei hier, wie sich die Suchlandschaft oder auch die Antwortlandschaft auf anderen Plattformen für uns vielleicht als SEO-Website-Optimierer oder Website-Optimierende verändern kann oder was so alles so kommt. Und Auslöser war eigentlich, dass ich selbst vor einigen Tagen ein Experiment begonnen habe. Und zwar nutze ich jetzt für die nächsten, ich habe mich noch nicht festgelegt, aber mindestens mal einen Monat, vielleicht auch zwei oder vielleicht auch länger, die Suchmaschine Kagi oder Kagi, Kagi, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, nennen wir sie mal Kagi, wird auch so geschrieben, das kann dann, glaube ich, jeder eintippen.
Ja, und wie waren deine Erfahrungen? Was, wo hast du sie her und warum benutzt du genau die und wie ist es damit?
Ja, wo habe ich sie her? Ich habe sie von einer Empfehlung bekommen, von einem zukünftigen Mentor, den ich selber benutze, weil ich ein bisschen Swift, Swift ist die Programmiersprache von iOS-Apps, und da brauche ich jemanden, der mir ein bisschen über die Schulter schaut und mir die richtigen Wege gibt. Und der hat mir empfohlen, mir doch mal Kagi anzuschauen, weil es dort ziemlich coole Funktionen gibt und unter anderem eben auch die sogenannten Lenses. Und die Lenses sind sowas, wie man das vielleicht von vor Steinzeiten noch kennt. Es gab mal die benutzerdefinierten Suchen von Google. Da konnte man dann zum Beispiel sagen, bitte gib mir nur Suchergebnisse von diesen 20 Domains, egal was ich suche. Und ich habe das super gerne genutzt, und das kann Kagi eben auch. Da kann ich mir so eine Linse quasi anlegen, die mir quasi einen benutzerdefinierten Index zur Verfügung stellt, der dann eben entsprechend meiner Suchanfrage vorne raus die Ergebnisse ausspuckt. Und das finde ich tatsächlich mega praktisch, weil ich nicht mehr so diese Klassiker, ja, du gibst bei Google Granatapfel öffnen ein und hast dann so ein Ergebnis vom Fokus. Ja, das ist einfach so ein Ergebnis, auf das kann ich echt verzichten.
Aber das heißt, es ist nur für so wiederkehrende User eigentlich gedacht.
Nee.
Du musst schon eine Whitelist haben mit deinen Favoriten. Das heißt, du brauchst ja irgendwie eine Form von Erfahrung im Netz, um zu wissen, was gefällt mir denn?
Nee, weil du, also es ist so aufgebaut, dass du grundsätzlich ohne Lens, wie es da heißt, quasi arbeiten kannst. Das heißt, du hast erstmal eine ganz normale Suche, wie man sie kennt. Sieht auch tatsächlich optisch sehr stark Google angelehnt aus. Man kann das zwar customizen, sogar mit benutzerdefinierten CSS, aber du kannst dann quasi so sukzessive die Ergebnisse schärfen. Also du hast zum Beispiel die Möglichkeit, nehmen wir ein Beispiel, du suchst nach etwas und dann hast du die 10 blauen Links. Und dann gibt es gewisse Domains, wo du sagst, na, von denen mochte ich sowieso die Ergebnisse nicht so richtig, die möchte ich eigentlich in Zukunft nicht mehr so häufig sehen. Dann kannst du quasi zwischen, ich glaube, das geht zwischen blockieren, dann weniger, normal, mehr oder sogar anpinnen. Das heißt, die werden immer auf Platz 1, wie quasi die klassischen Werbeblöcke von Google angezeigt. Und so kann ich halt schon so nach und nach meine Suchergebnisseiten etwas mehr auf mich anpassen. Aber das läuft tatsächlich sehr intuitiv. Also es ist so ein kleiner Button, der direkt neben den Ergebnissen immer wieder auftaucht. Da muss ich nicht viel machen.
Okay, aber also das stelle ich mir total praktisch und einfach vor, wenn es total klar ist, wenn ich weiß irgendwie, hey, bild.de will ich einfach nicht sehen. So will ich einfach
genau,
nicht haben.
Genau, gutes Beispiel. Twitter.
Oder, genau. Genau, also es gibt Fälle, da ist das einfach, aber ansonsten ist dieses gut, mittel, schlecht oder mehr, weniger, gar nicht, finde ich ja schon relativ grob. Also mir fällt das häufig bei LinkedIn auf, die das meinem Empfinden nach super schlecht umsetzen, wenn man, also wenn es da so um die Benachrichtigungen geht. Also so, ich habe, also da gibt es so viele Settings, vielleicht bin ich auch zu doof dafür.
Haben aber, die eine Funktion? Ich glaube, die sind nur da. Schon.
Nee, aber du kannst dann Sachen komplett abreißen oder so, aber dass du jetzt sagen kannst, hey, von was weiß ich, irgendwie so Leuten, die ich irgendwie direkt kenne, da will ich das so haben. Also, so Feintuning geht dann halt nicht. Du kannst dann zwar sagen, ich will irgendwie überhaupt nicht mehr über Kommentare hingewiesen werden, aber da ist mir dann halt auch schon einiges durchgerutscht, weil ich das dann irgendwie so komplett aus hatte. Das heißt also, so ist für ein bisschen blackboxig für mich, um dann zu sagen, weniger davon, vielleicht ist das ja nur in diesem Einzelfall jetzt, dass ich das weniger haben will. Und sonst eigentlich finde ich es schon okay, wenn es da ist.
Genau, das weniger bezieht sich auch nicht darauf hin, dass du beispielsweise, was ich von 10 Einträgen, Sucheinträgen, findest du dann das nur noch zweimal, sondern es wird dann halt etwas weiter unten dargestellt. Also es verschiebt sich ein bisschen nach unten und gewisse Domains werden eben etwas weiter, kriegen quasi eine Art Boost. Mhm. Also es wird ja nicht, wenn es nicht blockiert ist, wird es nicht angezeigt oder nee, dieses Mal nicht, sondern eben etwas weiter unten.
Okay, also dieses ganze Kuratieren und Filtern, das war ja auch etwas, was ich sozusagen früher an diesem Tweet-Deck und sowas total gemocht hat, ne, als man Twitter noch benutzen konnte. Das war ja tatsächlich so dieses sich persönlich einrichten. Also während die ganze Welt mit User-Signalen ja eigentlich preisgegeben hat, dass sie zwar immer nach chronologischer Reihenfolge schreien, aber sozusagen doch mehr Zeit auf den Plattformen verbringen, wenn es so algorithmisch geregelt ist, wie die das gerne hätten. Da widersprechen wir uns als Menschen ja irgendwie häufig. Aber so fürs persönliche Empfinden war mir das selber filtern können schon immer wichtig. Das klingt ja so, als wäre das dann möglich.
Und das wären, genau, und diese Linsen sind dann im Endeffekt das, was du vom TweetDeck als Listen kennst.
Ja.
Ne? Und das ist halt eine coole Geschichte, wenn du halt weißt, du hast irgendwie, kommen wir mal wieder zum Google-Universum zurück, du kannst dir zum Beispiel du machst dir die Liste voll mit Domains oder Subdomains von verschiedenen Google-Docs. Also nicht Google-Docs, sondern Dokumentationen, sei es jetzt die Google-Such-Dokumentation, die Search-Console-Dokumentation, Analytics, Tech-Manager und Co. Und du hast dann eine Frage, wo du weißt, du willst die Antwort definitiv von Google haben, dann wählst du die entsprechende Linse aus, gibst deine Suchanfrage ein und kriegst dann halt auch schnell genau das und nicht noch die ganzen amerikanischen Blogs oder irgendwelche Reddit-Geschichten. Also du bist weniger abhängig davon, wo Google jetzt gerade mal die Fahne hinwehen lassen hat, wie jetzt zuletzt mit dem Reddit
Ja, das ist sowas, ne? Also Reddit, da wollte ich auch gerade mal eingehen drauf, denn was Reddit ja jetzt irgendwie auch so wertvoll für KI gemacht hat, vielleicht bevor der nicht so ganz natürliche Boost über diese Google Aufplusterung, nenne ich es jetzt mal, stattgefunden hat, war ja tatsächlich, dass es so ein Online-Forum war, wo das Feedback, was die Community da gegeben hat, ist das hier wertvoll oder nicht, ist das Spam, kann das weg, also die ganze Moderation, die da stattfindet, das Upvoting, Downvoting und sowas, dass das ja total wertvolle Signale sind über Content-Qualität. Ne? Und das heißt, was du da jetzt machst,
für OpenAI.
Ja, genau. Nicht, das ist jetzt für dich super praktisch, aber das sind ja auch wieder total wertvolle Daten, ne, die du da jetzt aggregierst. Also wahrscheinlich gibt so viele André Goldmann-denkende Leute, gibt es wahrscheinlich nicht auf der Welt, aber vielleicht gibt es ja doch eine Gruppe oder so. Und so über die ganze Population gesehen, also sind das halt total spannende Daten, wenn Leute Domains einfach für bestimmte Arten von Suchanfragen upvoten, downvoten. Das ist ja aus der Perspektive eigentlich auch nochmal ein totales Qualitätssignal. So.
Ja, und wir packen den Link dazu mal direkt in die Shownotes, weil nämlich Kagi das auch öffentlich macht. Du siehst quasi, welche Domains eher häufig nach unten gewotet wurden, welche blockiert wurden. Zwar nicht zu welchen Suchanfragen, aber du siehst zumindest mal, welche Domains das betrifft. Nicht überraschend sind das viele amerikanische Plattformen oder englischsprachige Plattformen, weil Kagi halt im deutschsprachigen Raum, obwohl es sehr viele Sprachen unterstützt, also auch das Interface ist auf Deutsch, wenn man das haben möchte, ist die Haupt-User-Gruppe eben, vielleicht sollte ich das noch erwähnen, ich bezahle für Kagi, das ist keine kostenlose Suchmaschine. Man kann die zwar für 100 Suchen ausprobieren, aber ich zahle für mich und meine Frau jeden Monat da Geld, dass ich die benutzen kann.
Ja, da gab es ja mehrere Versuche so in jüngster Vergangenheit von Suchmaschinen, die eher so auf das Abo-Modell gesetzt haben. Fällt mir auch gerade nicht ein. Eine, die so vor 3 Jahren irgendwie gab, ausgegründet. Also in den Shownotes tun wir es auf jeden Fall rein, dann weiß ich es auch wieder. Genau. Aber dass die sich dann eben auch nicht getragen haben, weil dieses werbefinanzierte Modell ist einfach im Internet schon das, was am besten fliegt, wenn du nicht gerade die New York Times bist. Ne? Mhm.
Naja, ganz kurz, Kagi, einer der Mitgründer, ist der Gründer von Wolfram Alpha. Ja, also dessen Vorname mir jetzt nicht bekannt ist, aber ich glaube, er heißt Wolfram mit Nachnamen. Der ist da Mitgründer. Dementsprechend ist jetzt nicht so die Eintagsfliege, was so an den Gründern da quasi aktiv ist, ist auch komplett.
Das war bei der anderen auch nicht so. Also das waren ja schon auch renommierte Leute. Trotzdem schwieriges Geschäftsmodell, glaube ich.
Aber gar keine Frage. Hart umkämpfter Markt. Wenn man dem glauben darf, was da steht in diesen Statistiken, wie gesagt, ihr könnt euch das gerne in den Shownotes anschauen. Das sind, glaube ich, 21.000 User, die das benutzen, die Plattform. Und man muss ja, wie gesagt, dafür bezahlen. Das heißt, ganz so schlecht, ich sage jetzt nicht ganz so gut, aber ich hätte gerne 21.000 Menschen, die mir jeden Monat Geld zahlen. Vielleicht sieht es gar nicht so schlecht aus.
Vielleicht sind deine Entwicklungskosten geringfügig niedriger.
Das kann auch sein, genau. Aber das ist, wie gesagt, nur so ein kleiner Aufhänger, warum wir eigentlich in dieser Episode mal darüber sprechen wollen, wie sich Märkte auch verändern können. Und vielleicht der ein oder andere hat es verfolgt. Wir haben ja jedes Jahr im Herbst eine neue iOS-Version und dieses Jahr kommt iOS 18 auf den Markt mit einem, wie Apple nicht selbst sagt, aber wenn man in dem Bereich aktiv ist, so wie ich, dann weiß man, da wird sehr, sehr viel im AI-Bereich passieren. Apple hat auch eine Kooperation mit OpenAI abgeschlossen. Das heißt, sie werden auch OpenAI-Daten oder Funktionen, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber das weiß niemand so richtig. Auf jeden Fall wird da was kommen. Und iOS 18 wird deutlich mehr mit AI verknüpft sein, mit externer wie auch interner, also auf dem Gerät stattfindender. Und das Spannende, was ich daran immer finde, ist letztendlich immer, wir reden zwar alle davon, dass Google natürlich einfach mal im deutschsprachigen Raum eine riesige Marktposition hat und eigentlich ein Monopol mehr oder weniger, aber sowas kann sich halt auch ändern, wenn halt ein Hersteller wie Apple einfach mal auf jedem Endgerät eine Funktion draufpackt, die suchen vielleicht, weil sie so gut ist, ja, man muss sich mal überlegen, man hätte quasi Antworten auf dem Qualitätsniveau, wie jetzt zum Beispiel ChatGPT oftmals ja schon ist. Ja, also ich will jetzt gar nicht hinterfragen, dass man das nicht hinterfragen soll, aber wenn man mal davon ausgehen würde, man hätte genau die gleichen Antworten, aber eben auf Knopfdruck. Ich kann da irgendwas reinreden und es kommt eine richtig gute Antwort zurück. Oder auch
Im Gegensatz zu Siri.
Ich meine ja, genau das meine ich ja. Stell dir mal vor, Siri wäre richtig gut. Und lass uns das mal im Herbst sehen, dass das vielleicht passiert. Ich meine, jetzt im Juni ist die Entwicklerkonferenz, da werden wir den ersten Blick sehen, was Apple da plant. Und wenn dann sowas kommt, kann sich so eine die Art zu suchen, halt auch echt verändern. Oder lass auch nur, jetzt haben wir nur von Apple gesprochen. Stell dir mal vor, OpenAI hätte jetzt die Suchmaschine rausgebracht auf Basis der Daten, die sie haben. Und das können sie, glaube ich, jederzeit tun.
Ja, also ich finde, da gibt es so zwei total konträre Positionen dazu, denn du hast natürlich recht und vielleicht kommt die Folge ja auch erst raus, wenn diese Veranstaltung schon stattgefunden hat im Juni, aber unabhängig jetzt von den aktuellen News, es tut sich einfach so viel wie viele, viele Jahre nicht mehr auf so einem Such- und Antwortmarkt, wenn wir es jetzt ein bisschen gröber fassen, und es sind ja auch andere Sachen immer mit im Rennen, also ne, ist TikTok eine Suchmaschine und solche Fragen werden ja irgendwie diskutiert und so, und darum geht's ja eigentlich. Also so einerseits, wenn nicht jetzt, wann dann sozusagen den Monopolisten vom Sockel hauen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch über das letzte Jahr gesehen, wie träge die Menschheit dann doch ist und dass so ein richtiger Shift dann wahrscheinlich eher so ist, wenn die Alten aussterben. Also einfach so die Gewohnheiten umzustellen, da muss schon etwas phänomenal viel besser sein als das, was es vorher gab. Sonst bleibt man wahrscheinlich so eher ein bisschen bei dem, was man hat. Nichtsdestotrotz wachsen ja Generationen an, die es total gewohnt sind, mit ihren Geräten zu labern und sozusagen da auch keine Scheu haben. das in der Öffentlichkeit zu machen und überhaupt über Voice viel mehr zu kommunizieren und so weiter. Und wenn die sozusagen gar nicht erst die vermissen 10 Blue Links auch nicht. So. Und ist ja ganz normal, ne? Aber das sind dann viel längere Zeiträume als, also ich glaube auch dieser Shift, der ist total groß und fundamental, aber so, dass über die letzten 12 Monate hat sich noch nicht so richtig viel getan. Also sehr viel News und sehr viel Hype und auch Diskussion und auch alles zu Recht, auch weil man sich immer so ein bisschen konkreter die Zukunft vorstellen kann, weil man schon ahnen kann, was da drin steckt, aber es ist noch nicht so ganz da. Also es geht schon total viel, es ist total beeindruckend, aber man merkt halt schon auch, dass irgendwie Google kriegt halt auch immer wieder von Latz, wenn sie irgendwas nicht so ganz genau treffen, wenn sie jetzt ihre KI-Overviews irgendwie einbetten in die Suchergebnisse, denn ja, also wenn du einfach sozusagen Suchergebnisse präsentierst, dann sagst du, okay, wir haben hier mal ein bisschen vorgefiltert, wir halten das hier für gute Ergebnisse, aber recherchier bitte gerne weiter und such dir selber das, was du halt wissen möchtest oder was dir am besten gefällt. Während du bei dieser One Answer, also gerade Voice, da kannst du ja nicht 10 Angebote machen oder so, sondern da gibt's dann die eine Wahrheit und bei bestimmten Suchanfragen ist das ja vollkommen in Ordnung so. Aber da geht den Leuten die Hutschnur sofort irgendwie hoch, ne? Also wenn das dann nicht passt und stimmt und so, weil dann ist es eher so, als wäre hier Google das Medium in dem Fall oder in einem anderen Fall dann halt ChatGPT oder so. Also wenn du dann selber nicht mehr so die Auswahl hast, dafür fängt's halt an, dass man viel mehr noch feintuned, also viel longtailigere Queries. Du redest viel normaler mit so einer Maschine und justierst dann halt nochmal nach, also dieses Refinement, also du erwartest vielleicht auch nicht, dass das Ding dich irgendwie beim ersten Versuch komplett verstanden hat, sondern bleibst im Dialog. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Verhalten. So.
Das erinnert mich so ein bisschen an das, an die Zeit, der Begriff fällt mir gerade nicht mehr so richtig ein, wo man Google quasi anhand der Sucheinfragen, die man getätigt hat, sagen konnte oder indirekt gesagt hat, worüber geht es hier gerade? Also beispielsweise, wann wurde der erste FC Nürnberg zuletzt deutscher Fußballmeister? Dann kommt das Ergebnis, dann gebe ich ein, welche Spieler haben da gespielt? Dann weiß Google, worauf ich mich beziehe. Und das ist ja im Endeffekt das, was, also als das neu war, das ist jetzt aber auch schon zig Jahre her. Und das ist ja im Endeffekt genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses im Dialog sein mit einer Maschine oder mit einem Bot, der einem etwas zur Verfügung stellt. Und ich glaube einfach, dass da Endgeräte wie iPhones durchaus in der Lage dazu sind, solche, in Anführungszeichen, Gespräche sehr gut abzufrühstücken. Also weiß ich nicht, ich trage von Apple halt AirPods. Und wenn es darum geht, ich bin unterwegs und ich schreibe mit jemandem gerade Nachrichten, dann kann ich sehr, sehr gut im Dialog mittlerweile meine Antworten dem Kopfhörer sagen. Der wiederholt mir das nochmal, fragt mich, ob ich senden soll. Ich sage ja und dann funktioniert das alles sehr, sehr intuitiv. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich eine Frage stelle, zu irgendeinem Thema und ich habe nochmal eine Nachfrage und die KI ist in der Lage, da mit mir darüber zu kommunizieren, ob das jetzt eine Apple ist oder ob ein AI oder was auch immer für ein System, dann ist das, glaube ich, gar nicht so weit weg. Und das kann durchaus für Google, wenn so ein Gerät sagt, ich bevorzuge das in meine eigene Funktion, durchaus verändern. Also ich meine, ich weiß nicht, wie viel Geld Google, Apple überweist, dass Google noch so eine Position innerhalb des Betriebssystems hat. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn da Apple irgendwas verändert oder auch irgendein anderer Hersteller von Smartphones.
Die sind schon relevant, ne?
Genau, also durchaus, ne? Und von daher, ich glaube, da darf man gespannt sein, aber es ist ja auch so, ich meine, man kennt das von Amazon, dass viele Menschen, die eine Shopping-Suche tätigen, schon gar nicht mehr bei Google anfangen zu suchen, sondern die gehen an den Rechner, geben Amazon.de ein und suchen dann erst dort. Und ich glaube, dass je mehr, wie soll ich mal sagen, je unklarer oder die Antwort ist, desto schwieriger wird es auch für eine Suchmaschine wie Google, die eben eigentlich diese externen Produkte, was ich zum Beispiel, ich suche etwas, was handgemachte Türschilder. Was sollte Google da ausspucken direkt in der KI? Ja, da wird es wahrscheinlich sehr häufig so sein, dass jemand, der das sucht, schon direkt zu Etsy geht und weiß, da kriege ich genau das, was ich haben möchte. Ja. Und ich glaube einfach, dass das einfach so auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir auch als Menschen, die die Suchmaschinenoptimierung machen, auch uns ein bisschen öffnen zu anderen Plattformen wie Etsy, wie auch durchaus mal, dass man mal bei irgendeiner KI, sei es jetzt ChatGPT oder sei es auch wie heißen sie denn die anderen? Ich komme jetzt nicht drauf. Gemini, genau. Dann gibt es ja noch andere. Dass man da einfach mal ganz blöde fragt, gib mir mal 10 SEO-Agenturen aus Deutschland. Was erscheint da? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber die Chance ist ziemlich groß, dass irgendwie irgendeine Möglichkeit mal besteht, dass Menschen genau das in so eine Suchmaske eingeben. Und klar, wenn wir dort nicht wissen, wie wir dafür optimieren, dann könnte das irgendwie sehr, sehr finster ausgehen. Und ich meine, guck dir die Marktpositionen von ChatGPT an. Wie schnell die diese 1-Million-User-Marke, das ist ja, ich glaube, selbst TikTok haben die überholt in der kurzen Zeit. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, dass so ein Unternehmen kommt und einfach mal auf Basis der Daten, die sie haben, eine Suchmaschine anfängt zu bauen. Also ich würde es gar nicht als Suchmaschine betiteln, sondern einfach als Antwortmaschine oder Dialog, wie auch immer. Ich glaube, das kann sehr schnell sich die Art oder den Ort verlagern, wo wir suchen oder wie wir suchen.
Ja, das glaube ich auch. Aber auf solche Entwicklungen, wie das Amazon direkt eingegeben wird, und nicht bei Google irgendwie die Suchjourney quasi beginnt. Da sehen wir ja dann auch irgendwie Anpassungen irgendwie seitens Google, die dann halt versuchen, so eine Shopping-Experience, also selber zu so einer Art Shopping-Startseite zu werden, wenn du so kommerzielle Suchanfragen hast, wie jetzt eben irgendwas mit Kaufen, irgendein Produktnamen oder so. Mhm. Und also wir waren jetzt halt, das ist ja ein Thema, aber das andere eben auch diese ganze KI. In den letzten Monaten wurden wir halt auch häufig immer gefragt, sollen wir eigentlich diese KI-Bots aussperren von unserer Webseite, weil ja bei uns kein Traffic mehr ankommt, ja oder nein oder so. Also so eine ähnliche Diskussion gab es ja früher mal auch so bei dem Featured Snippet, ne? Also will ich sozusagen, dass mein Content irgendwie ausgespielt wird, ohne dass ich den Link dann bekomme. Für wen mache ich denn das überhaupt oder so? Also da gibt es ja auch diese ganze Diskussion, was ist denn das überhaupt für ein Top-Funnel-Content? Also du sagst ja, ne, wenn du zum Shop willst und was wirklich kaufen willst, dann musst du schon irgendwie beim Shop ankommen. Aber da gibt es ja andere, also so die ganzen Glossare, irgendwie diese Definitionsartikel und so. Also das kann man sich wahrscheinlich wirklich von der KI einfach ausspucken lassen, muss man vielleicht jetzt nicht den Content machen. Von daher merkt man schon, dass das schon Auswirkungen hat auf die SEO-Strategie. Aber trotzdem, wenn wir mit Kunden im Gespräch sind und es um die Frage geht, was verändert das jetzt? Also vielleicht sind wir auch nur hardcore naiv und kurzsichtig, aber immer wenn wir das dann so durchdeklinieren, kommt schon dabei raus, so viel ändert sich jetzt direkt nicht, weil du willst natürlich die Bots nicht aussperren. Du willst deinen Content, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie Schriftstellerin bist oder ich weiß es nicht, also welchen Use Case es gibt, aber du willst ja eigentlich in diesem Game mitspielen. Das heißt, wenn du da erscheinen willst, wenn du ausgegeben werden willst, dann musst du auch reinfüttern lassen. Das heißt, die Bots nicht aussperren. Und wenn es dann darum geht, wer erscheint denn da so, dann wird wohl Brand und da sind wir wieder bei so einem Backlink-Thema oder ist man dann wer, ist man als Experten-Domain für ein bestimmtes Thema irgendwie bekannt? Da sind wir wieder bei Branding und Marketing und EEAT, das sind ähnliche Mechanismen und du brauchst eine gute technische Basis, damit du überhaupt crawlbar bist oder deine Inhalte ausgegeben werden können, dann solltest du natürlich auch Inhalte machen, die irgendwie gut aufbereitet sind und tatsächlich irgendwie die Fragen, die die Leute haben, beantworten. Ne? Also an diesen Mechanismen ändert sich gar nicht so viel. Aber dann im Detail ändern sich halt vielleicht doch Dinge, weil wir vielleicht, wenn wir so mit so einer Maschine sprechen, viel longtailigere Fragen stellen, viel konkreter unseren Intent eigentlich preisgeben, als wenn wir das sozusagen eintippen müssen und da so auch irgendwie, das ist ja auch eine angelernte Sprache, so wie rede ich mit einer Suchmaschine, das ist ja sehr krude, dass das immer menschlicher wird. Heißt aber vielleicht auch, dass sich die Suchvolumendaten, dass das noch mehr für ein Eimer ist, sondern wir viel mehr uns im Longtail befinden. Aber es gibt eben auch so Entwicklungen, dass ich, wenn wir früher im E-Commerce eigentlich immer die Kategorieseite gepusht haben, weil wir eben für Fahrräder oder Jeans oder blaue T-Shirts oder sowas gefunden werden wollten und nicht eben das eine von der einen Brand oder so, sondern halt so eine Übersicht. Wenn Google das eben selber abbildet oder auch andere Suchsysteme das eben selber sehr gut abbilden und filtern können, vielleicht muss ich da ein bisschen mehr Liebe in die Produktdetailseite stecken. Vielleicht kriege ich den Traffic auch irgendwie gar nicht mehr. Also die ganze Journey findet vielleicht auf anderen Systemen statt und ich kriege nur noch den Link in den Warenkorb. Aber also solange ich irgendwie den Verkauf immer noch in meinem Warenkorb habe, muss ich das ja auch anstreben. Aber das heißt, ich werde wahrscheinlich viel mehr Produktdetails, also so, was ich einfach aus der Warenwirtschaft, so aus dem PIM irgendwie habe, also alles, was du zu strukturierten Daten machen kannst, damit du eben anständig filtern kannst und beschreiben kannst, wie groß, wie klein, welche Maße, welches Material, wie fühlt sich das an, was sind die irgendwie Rücksendeoptionen und so weiter, dass das halt alles strukturiert vorliegt, dann Merchant Feed ist so ein Thema, ne? Dann klar, dann füttere ich fremde Systeme, die dann vielleicht dann beim User, also sozusagen nicht meine Domain so richtig gesehen wird, aber die Daten kommen vielleicht immer noch von mir und ja, vielleicht schieße ich mir damit ins Knie, aber es ist ja immer noch so ein bisschen Geschäft, Google oder ein anderes System kriegt vielleicht Werbeeinnahmen, führt mir aber hoffentlich immer noch diesen Verkauf zu. Ne? Also, weil das Produkt selber hat jetzt Google bislang immer noch nicht selber verkauft oder Lagerhäuser großgezogen wie Amazon. Das will Google wahrscheinlich auch in Zukunft nicht machen. Also man muss immer ein bisschen gucken, wo in der Journey optimiere ich. Aber dass das so komplett wegfällt und alles irgendwie niedergebrannt wird, das glaube ich dann doch irgendwie nicht.
Absolut nicht. Ich habe gerade mal geschaut, ich habe ja im November letzten Jahres, habe ich ja mal angefangen, die ganzen Websites zu monitoren, beziehungsweise deren Robots.txt, ob die mittlerweile ChatGPT blockieren oder nicht. Zum damaligen Zeitpunkt war das gerade ein aktuelles Thema, weil es da dann eben die Möglichkeit gab, das eben auch zu unterbinden. Und ich habe da gerade mal geschaut, wer mir da so unter den größten Domains auffällt und was ich sehr interessant finde, ist, dass natürlich sowas wie Pinterest, auch Amazon.de, das fand ich auch sehr interessant, aber ein ganz konkretes Beispiel, was ich jetzt auch mal gerne benennen möchte, ist zum Beispiel IKEA. Die blocken eben ChatGPT oder haben es zu meinem letzten Test, der eben wie gesagt auf den 6.11. Datiert. Und das wäre für mich so ein typischer Klassiker, dass ich vielleicht irgendwie eingebe bei ChatGPT, wie baut man ein Lackregal auf? Oder welche Werkzeuge brauche ich dafür? Ja, und es wäre doch cool, wenn ich dann eben auch die Antwort bekommen würde, vielleicht direkt mit einem Link zu der PDF, wo ich die Anleitung kriege oder die Werkzeugliste. Und wer,
weiß
ich, wenn
ob
ich
so ein PDF dann noch brauche? Ach, du willst wieder in den Garten und dir das
ja,
da
aber,
hinlegen.
Vielleicht ist das dann die Antwort von ChatGPT, weil sie eben die PDF kennen. Aber sie kennen sie eben nur, logischerweise, wenn sie crawlen können. Das ist das Gleiche wie mit der Suchmaschine letztendlich, ja? Das heißt, bin ich Hersteller wie IKEA, habe ich überhaupt kein Verständnis, warum man dann ChatGPT blockt. Was sollte denn ChatGPT Schädliches mit den Informationen machen, wenn dort meine Kunden unter Umständen nach Produktinformationen suchen?
Ja, also da ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie lässt sich vielleicht auch so Ratgeber-Content dann in den Sales-Funnel sozusagen reinspeisen? Und wenn man sagt, ja, also top of the funnel holen wir die Leute eben informational ab und zeigen ihnen dann in unserem Content, hier gibt es dann übrigens dann das Werkzeug dazu, was du dafür brauchst. Und die Leute sehen das aber nicht, weil sie eben die Zusammenfassung von vier solchen Websites sozusagen in so einer One-Answer-Box bekommen. Also diese Denke verstehe ich durchaus, aber nach wie vor verkauft ja IKEA Möbel und das wird dir ein Chatfenster einfach nie liefern können. Ne?
Richtig, Genau, das meine ich halt. Also ja, wenn du jetzt Hersteller bist, der die Möbel auch exklusiv vertreibt, du kriegst ja de facto keinen Lacktisch woanders. Oder bei, kriegst vielleicht bei Amazon, kannst du kaufen, aber am Ende kommt er trotzdem von Ikea. Da verstehe ich es einfach nicht. Bei allen Geschäftsmodellen, die eben halt auch noch ein echtes Business dahinter haben, was nicht Content heißt oder Wissen, da finde ich, ist es einfach, ehrlich gesagt, ich kenne keinen guten Grund, warum man da so eine große Maschine blockieren sollte, die offensichtlich jetzt, ich meine, es gibt auch sehr, sehr viele andere Tools, die momentan crawlen, die man sich vom Leib halten sollte, weil sie einfach auch ganz schlecht crawlen. Wie gesagt, mir fehlt da das Verständnis dafür.
Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das, also vielleicht lohnt sich das, diese Studie einfach nochmal durchlaufen zu lassen, dass sich das nochmal verändert hat, weil ich glaube, die Leute wollen einfach nicht, dass die ganzen Informationen einfach schon abfließen und dann ist es sozusagen nicht mehr rückgängig zu machen. Also einmal abgeflossen ist abgeflossen. Ne? Vielleicht haben sich die Leute auch einfach Zeit erkauft, um mal drüber nachzudenken, um irgendwie eine Strategie zu entwickeln und dann zu sagen, okay, eigentlich wollen wir das, eigentlich profitieren wir davon. Wir lassen das jetzt doch wieder zu. Also würde mich interessieren, ob das inzwischen sich verändert hat.
Ich schmeiß den Crawler nochmal an und bin mir ziemlich sicher, dass wenn diese Episode online ist, dann sind die Daten aktuell auf der Website und ich pack den Link in die Shownotes.
Jawohl.
Genau. Ja, also ich finde es ein spannendes Thema, einfach offen zu sein für andere Plattformen und auch wie letztendlich sich andere Suchmaschinen auch durchaus in Teilbereichen eben durchaus besser verkaufen, als Google es teilweise tut, oder eben mehr Filtermöglichkeiten mir zur Verfügung stellen, wie diese Lenses zum Beispiel, finde ich einfach, ist eine ganz schöne Geschichte. Vor allem auch dann, wenn du, um noch ein Beispiel zu nennen, wenn du weißt, es gibt sehr, sehr viele Seiten, die, wenn du Programmiersprachen zum Beispiel hast, die sehr veraltet sind, die kriegst du halt aus dem Index nicht raus. Die ranken aber trotzdem teilweise. Google hinterfragt ja nicht, ob das aktuell ist oder nicht. Und wenn ich aber weiß, dass gewisse Quellen veraltet sind und ich kann sie mir quasi raushalten, dann ist das ein enormer Gewinn für mich, weil ich einfach viel schneller die Suchergebnisseiten bekomme, die mir auch weiterhelfen, als eben andersrum.
Eins wollte ich noch nachtragen, die hieß natürlich Neva, also Neva mit Doppel-E, diese Suchmaschine, die dann doch es nicht geschafft hat und jetzt irgendwie bei Snowflake mit an Bord gegangen ist oder aufgegangen ist. Nur um das nochmal nachzureichen.
Ja, spannend. Also, macht euch ein Bild da draußen, welche Suchmaschinen oder welche Plattformen könnten für euch und eure Zielgruppen interessant sein und überlegt euch da vielleicht, wie ihr die besser bespielen könnt und ob ihr da nicht vielleicht auch mal aktiver sein solltet, was so die Recherche angeht, wie man dafür optimieren kann, um da eben den Content besser zu platzieren, den ihr habt, oder die Produkte eben. Und das soll es von meiner Seite aus gewesen sein.
Ja, vielen Dank. Ich fand es total spannend und hätte jetzt auch nichts mehr zuzufügen.
Dann beenden wir die Folge. Jolle, mach's gut und mach's gut da draußen.
Mach's gut. Tschüss.